die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich weiß, es ist immer ganz schlecht, wenn man eine Predigt mit Enttäuschungen beginnt. Aber ich möchte jetzt erstmal so drei Enttäuschungen repräsentieren. Ich weiß nicht, mit welchen Voraussetzungen ihr heute gekommen seid, was ihr heute erwartet. Das erste ist, ich werde euch nicht mit einem dreifach donnernden Waldkirche Herr Lau begrüßen. Das zweite ist, ich trage zwar meine Amtstracht, aber ich verkleide mich heute nicht zu diesem Gottesdienst. Und das dritte ist, es wird keine Büttenpredigt geben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir verstehen, diese Faschingszeit, diese Karnevalszeit, die markiert einen Übergang. Und dieser Übergang, der ist so ganz wunderbar mit dem Wochenspruch markiert, den uns die Güli vorgelesen hat aus dem Lukas-Evangelium. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Wir machen uns mit diesem Sonntag, Estomihi heißt er in seiner lateinischen Fachbezeichnung, sei mir ein starker Fels. Mit dem Sonntag machen wir uns auf den Weg, gemeinsam als Gemeinde. Machen uns auf den Weg zum Karfreitag hin, auf den Weg zum Kreuz. Aber dieser Weg, der hört nicht am Kreuz auf, der geht durchs Kreuz hindurch, der führt nach Ostern, der führt in die Auferstehung, der führt in das Leben hinein. Am Aschermittwoch ist nicht alles vorüber, ist nicht alles vorbei. Am Aschermittwoch, da beginnen 40 Tage, die uns einladen. Überdenk mal ganz bewusst dein Leben. Leg doch mal schlechte Gewohnheiten ab, wo du vielleicht Gott mit verärgerst, wo du ihn erzürnst. Bekämpf mal den alten Adam und wir sind ja geschlechtergerecht, bekämpf auch mal die alte Eva in dir, die immer wieder durchbrechen möchte in deinem Leben. Buße tun, altes Wort, kaum noch populär, auch nicht in der Kirche. Buße, damit wir an Ostern in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn das wirklich erleben, dass wir in ihm eine neue Kreatur werden, dass er uns verwandeln will, dass er uns in seiner Auferstehung gleichgestalten will. Für diesen Sonntag vor der Passionszeit sind ja für jeden Sonntag 6 Texte ausgewählt, die dann alle 6 Jahre bepredigt werden. Aber darunter ist auch ein Text aus dem Buch des Propheten Amos vorgeschlagen. Den möchte ich euch gleich vorlesen, möchte euch aber schon vorweg sagen, als Vorwort für ein neues evangelisches Gesangbuch würde dieser Text nichts taugen. Und dennoch halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns auch mit solchen, vielleicht beim ersten Lesen ganz schwierig erscheinenden Bibeltexten auseinandersetzen und die nicht verschweigen und uns auch fragen, was die für uns persönlich in unserem Christsein bedeuten. Ich lese aus dem Buch des Propheten Amos im 5. Kapitel. Und denkt an den Wochenspruch, es muss alles erfüllt werden, was in den Propheten geschrieben ist vom Menschensohn. Amos schreibt da, das ist eine Gerichtspredigt. Ich bin euren Feiertagen gramm und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran. Und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich habe mir mal überlegt, wo könnte unserem Herrn Jesus Christus dieses Prophetenwort denn begegnet sein? Wo hat sich's denn in seinem Leben erfüllt? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Herr Jesus die Worte des Propheten Amos vielleicht in Gedanken zitiert hat, als er in Jerusalem die Händler aus dem Tempel rausgejagt hat. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ihr habt's zu einer Räuberhöhle gemacht. Er kritisiert da den Kult, kritisiert, was da im Tempel abläuft. Eine Handlung ist es, die den Prozess gegen ihn beschleunigt, weil sie die Wut der damaligen religiösen Führer gegen Jesus ins Unermessliche hineinsteigert. Aber alles, alles muss vollendet werden, was Gott durch die Propheten von seinem Sohn hat aufschreiben lassen. Wirklich alles. Dazu gehört das Gericht, dazu gehört die Gnade. Beides gehört dazu. Und ich glaube, auch beides steckt in diesen Worten des Predigttextes aus dem Buch des Propheten Amos drin. Gericht und Gnade. So kommen mir zwei Gedanken. Als erstes, vollendet das Opfer Christi am Kreuz am Karfreitag die Opfer des alten Bundes. Und zweitens, bringt das Opfer Christi am Kreuz Recht und Gerechtigkeit so wie ein nie versiegender Bach hervor. Ich möchte zunächst zum ersten Punkt kommen. Das Opfer Christi vollendet die Opfer des alten Bundes und beendet sie. Da ist dieses Amos-Wort, dieses harte Wort. Und Amos überliefert uns Kritik an Menschen in Israel, ja, die zwar so religiös, so tiefst in der Tradition, in den Geburten von Israel verwurzelt sind, die Gottesdienst feiern, die zusammenkommen, die Opfer darbringen, die Gott selbst im Gesetz des Moses angeordnet hat, aber die sich in ihrem Herzen von diesem Gott entfernt haben und die auch nicht zulassen wollen, dass dieser Gott ihre Herzen verändern will. Vielleicht haben sie so gedacht. Das haben die Vorfahren doch auch schon so getan. Und deshalb führen wir dieses Ritual weiter aus. Immer weiter, immer dieses Ritual ausführen. Das macht man so, das ist Tradition. Begegnet uns heute auch. Es ist Tradition, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Aber verändert es mich? Formal mag es sicher sein, dass man sich nach den Gesetzesregeln hält. Aber das äußere Tun, das stimmt nicht überein. Da ist eine Differenz zur inneren Herzenshandlung. Da wird der Gottesdienst missbraucht, um vielleicht den eigenen sündhaften Lebenswandel, das Handeln gegen das göttliche Recht, zu verdecken. Man meint dann, ja, wenn der Gottesdienst nur richtig abläuft, wenn der Rite, also rituell genau gefeiert wird, dann wird es Gott schon mit diesen kleinen und großen Bosheiten des Lebens um uns herum nicht so genau nehmen. Er drückt da mal so ein Auge zu. Und so wird der Gottesdienst zu einer Ausgleichsleistung, die man augenzwinkernd tut, um sich der Gnade Gottes zu vergewissern. Gnade aber, die keine Auswirkungen auf das Leben hat. Gnade, die den Menschen nicht in seinem Tun, nicht in seinem Umgang mit seinen Mitmenschen, nicht in seinem Handeln vor Gott, Gnade, die nicht verändert, die nicht verändernd wirkt. Doch entgegen der Annahme der Menschen, dass Gott mal so ein Auge zudrückt, der heilige Gott Israels, der lässt nicht mal so nebenbei Fünfer gerade sein. Professor Eckstein aus Tübingen, der hatte in meinem alten Dekanat mal ein ganz wunderbares Referat gehalten. Und da sagte er, dass Gott gerecht ist, ist für uns eigentlich keine gute Nachricht. Wie oft sind wir in unserem Leben nicht gerecht, handeln nicht so, wie wir es eigentlich vom Wort Gottes her wissen müssten. Wie oft, dass Gott gerecht ist, ist für uns eigentlich vernichtend. Gott ist ein heiliger Gott. Bei Jesaja, da heißt es in einer ganz ähnlichen Predigt folgendermaßen: Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Und so ging's ja dann auch für unseren Herrn Jesus Christus weiter. Als er sich selber in die Nachfolge dieser Propheten stellte, als er gegen die Missbräuche im Tempel, im religiösen Zentrum Israels vorging. Und dann am Ende angekommen, da waren die Hände derer, die sich in ihrem religiösen, gottesdienstlichen Handeln gestört gesehen haben. Deren Hände waren am Ende voller Blut des Gottessohns. Die Opfer, die da im Tempel gefeiert wurden, die sollten ja Israel nicht nur daran erinnern, dass es in seinem Verhältnis vor Gott allein durch dessen Gnade und Versöhnung bestehen konnte. Diese Opfer, die waren auch ein Hinweiszeichen. Die wiesen hin auf den Messias, auf den Gesalbten, auf den Christus. Die wiesen hin auf dessen endgültiges Opfer, durch das alleine die Versöhnung zwischen Gott und Menschen möglich wird. Und das heißt, nicht an ihre Opfer, da sollten sie sich klammern, sondern sie sollten sie verstehen als Hinweiszeichen auf den Messias, auf den, der den Tempel abbricht und der ihn dann an 3 Tagen wieder aufbauen kann. Jesus Christus, Jeshua HaMashiach, der Messias, am 3. Tage auferstanden von den Toten. Also man kann sagen, diese Opfer des alten Bundes, die waren anscheinend nicht in der Lage, das Volk und dessen Frömmigkeit wirklich tiefgreifend, wirklich prägend zu verändern, neu auszurichten. Die Versöhnung, die Gott jedes Jahr am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, seinem Volk gewährte, das wirkte sich nicht in der Versöhnungsbereitschaft der Menschen untereinander aus. So beklagen es die Propheten. Beim Sagen, wo der Gottesdienst nicht die Herzen prägt, da wird er missbraucht. Da bekommt er ganz oft zu einer Parodie. Ist nur noch ein Schauspiel. Und das ist leider auch heute in unserer christlichen Kirche oft nicht anders. Wo der Gottesdienst einfach nur noch rituell gefeiert wird, da besteht die Chance, dass ich mein Heil nur noch in der korrekten Ausführung eines Ritus sehe. Aber auch auf der anderen Seite, wo der Gottesdienst nur noch ein Event ist, vielleicht mit viel Scheinwerfern und Nebelmaschinen, aber Gottes Wort dabei nicht mehr im Mittelpunkt steht, da besteht genau die gleiche Gefahr, dass Gottesdienst zu einem Gräuel werden kann. Als Christus aber, da geht unser Gott so weit, dass er sich selber zu einem solchen Schauspiel machen und sich opfern lässt. Opfern lässt von denen, die meinen, er sei der Zerstörer ihres Gottesdienstes, obwohl sie ihn eigentlich schon längst selber zerstört haben. Darum aber ist mit diesem Opfer des Gottessohns auf Golgatha das Ende aller Opfer besiegelt. Das Ende aller Opfer, mit denen Menschen versuchen, Gott irgendwie gnädig zu stimmen, sind nicht mehr nötig. Ein für alle Mal hat Christus diese Opfer vollendet. Damit sich auch alle religiös motivierte Werkgerechtigkeit und alle Heuchelei zur Verdammung verurteilt sind, hat er diese Opfer beendet. Und doch zugleich, es kommen wir zum Evangelium, es kommen wir zur Gnade, es wurzelt im Opfertod Christi der Gottesdienst des neuen Bundes. Und deshalb möchte ich jetzt zu Punkt 2 kommen. Das Opfer Christi am Kreuz bringt, so wie es Amos in seiner Gerichtspredigt bereits verheißen hat, Recht und Gerechtigkeit, so wie ein nie versiegender Bach hervor. Was wir Menschen nicht konnten, im auserwählten Volk Israel nicht und außerhalb von Israel schon gar nicht, nämlich die Segenströme Gottes auch anderen zu gewähren, das tut Gott selbst in seinem geopferten Sohn. Er ist es, der schon in seinem Erdenleben sich den Geringen, den Verachteten, den von Gottesdienst aufgrund ihrer Krankheit oder Unreit oder Sünde ausgestoßenen Menschen zuwendet. Zu denen geht er hin. Der lässt ihnen himmlische Segenströme zufließen. Gnade, Vergebung und Heilung. Die Konfis haben das so schön im Vorstellungsgottesdienst gezeigt. Vergebung von Schuld und Heilung, das gehört zusammen. Das sind alles Segenströme, die uns durch das Opfer Christi am Kreuz zufließen. Und seit dieser Kreuzigung ergießt sich ein ganz unaufhörlicher Segenstrom in alle Lande hinein, in denen sein Wort verkündigt wird, in denen seinem Namen getauft wird, wo das heilige Abendmahl gefeiert wird in Erinnerung an das blutige Kreuzesopfer des Gottessohns. Darum macht es sein ein und für alle Mal dargebrachtes Opfer am Kreuz möglich, dass der Gottesdienst neu werden kann. Der Gottesdienst besteht nicht mehr aus Opfern, durch die Menschen versuchen, Gott zu versöhnen. Er besteht jetzt darin, dass die Früchte dieses Opfers Christi uns Menschen ausgeteilt werden, aber nicht augenzwinkernd, sondern von dem gerechten Richter, der uns aber nun, wenn wir bußfertig sind, wenn wir bereit sind umzukehren, um Christi Willen gnädig annimmt. Mit dieser Rechtfertigung also, mit Jesus vollbringt doch Gott das über die Maßen große Wunder, zugleich Recht und Barmherzigkeit an uns zu üben. Gott bleibt gerecht. Gott ist immer der Gerechte, der heilige Gott und der Gott, der Sünden straft. Über diese Strafe, die müssen wir nicht mehr selber tragen, sondern Gottes Sohn, Jesus Christus, der hat sie am Kreuz auf sich genommen. Und so erfahren wir unverdienterweise, ohne eigene Werke, so erfahren, so erleben wir Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe. Wir dürfen für immer als seine geliebten Kinder, als seine Töchter und Söhne vor ihm leben. Gottes Rechtfertigungstat vereint sein Recht und seine Barmherzigkeit auf eine ganz unfassliche Weise. Und am Ende kann nur noch stehen, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Der ist gerecht vor Gott. Und jetzt sind wir angekommen. Jetzt sind wir mittendrin in Gottes liebenden Herzen. Darum sagt der Apostel Paulus, dass Christus uns vor Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und das heißt ja nichts anderes, die Gerechtigkeit, die Gott bei uns wie bei Israel vermisst, das Recht und die Liebe, die wir einander schuldig sind, das alles fließt uns vom Kreuz her zu. Das ist die allerbeste Klugheit, der man sich rühmen kann. Gott kennen, dass er der Herr ist, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Die Rechtfertigung durch das Opfer seines Sohnes, Jesus Christus, für uns. Wer diese Klugheit besitzt, beziehungsweise wer diesen Glauben an Gott geschenkt bekommt, dem wird sein Leben gelingen, dem muss sein Leben gelingen, selbst wenn es nach menschlichen Maßstäben auch mal schief und erbärmlich verläuft. Und diese Gerechtigkeit soll sich wie durch einen überfließenden Brunnen durch uns hindurch auch auf unseren Nächsten ergießen. So sagt unser Herr Jesus Christus im Johannesevangelium: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Grund und Maß für alles Tun seiner Christen und seiner Kirche. Bei allem, was unser Leben ausmacht, bei allem, wie wir miteinander umgehen, mit den uns anvertrauten Menschen, mit den Gaben, mit den Gütern, mit unserem Besitz, fragen wir danach, stellen wir uns die Frage, fließt hier das uns von Christus zu? Fließt das uns von Christus zu und hat durch uns auch einen Nutzen für unseren Nächsten? Wo wir merken, dass wir womöglich aus Unachtsamkeit oder auch aus angeborener Bosheit, Sündhaftigkeit oder Angst Brunnenblockierer oder Brunnenvergifter geworden sind. Da sollen wir wachgerüttelt werden, umzukehren, Buße zu tun, die Barmherzigkeit vom Kreuz ganz neu über uns ergießen lassen und diese Gnadenströme auch weitergeben. Gottes Recht, Gottes Gerechtigkeit sollen aus mir herausfließen. Nicht mein Recht, nicht meine vorgespielte Gerechtigkeit, sondern dass Gott Recht hat und dass Christus mich gerecht macht und dass ich das im Glauben annehmen darf. Diese Liebe und Freundlichkeit Gottes, dieses Erbarmen sollen aus mir herausfließen. Und nicht nur einmalig wie beim natürlichen Schwamm, sondern immer wieder neu. Das gute Wasser soll dich ergießen über die Menschen, mit denen ich zu tun habe, in der Schule, in meinem Beruf, im Alltag. Und das hat Folgen, die der Apostel Paulus so beschreibt. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Liebe Gemeinde, wo das geschieht, da findet unser Gott um Christi willen auch wieder Gefallen an unseren Liedern, an unseren Gesängen. Weil sie nicht durch unser sonstiges Leben widerlegt werden, sondern in das Leben hinein ausstrahlen, das Leben prägen, das Leben verändern. So wird tatsächlich dort, wo die Früchte des Opfers Christi am Kreuz im Glauben empfangen werden, etwas anders in unserer Welt. Denn dort pflanzt unser Gott durch seinen Geist Lebensoasen ein, Lebensoasen mitten in der Wüste, um Menschen durch seinen Sohn zu erquicken. Und so stimmt es uns jetzt schon ein, auf jenen im himmlischen Jerusalem ewig fließenden Strom lebendigen Wassers. Wie es in der Offenbarung heißt, dass er ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Und dass er Bäume des Lebens wachsen lässt, deren Blätter zur Heilung der Völker dienen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.